Hallo, wir lesen aus dem Pesach-Buchlein, Seite 287, Artikel von Rabash. Wir müssen die Hebräer überliefern, ausbringen. Pesach-Buchlein 287, wenn du die Hebräer rüberführst. Und er sagte, wenn du die Hebräer herüberführst und du siehst auf den Steinen, ob er ein Junge ist, dann töte ihn. Wenn ein Mädchen ist, dann lass er im Leben. Und Pharao sagte, jeden Jungen wird in den Nil, jedes Mädchen lass er im Leben. Wir sollen das interpretieren. Wenn der Mensch auf den Weg des Schöpfers geht, Pharao, König von Ägypten, ist der König, der über den Körper regiert, um die Arbeiter der Ausrichtung des Gebens zu bewahren, dass die Körper widerstehen, dass sie nicht zum Wünschen Vollkommenheit kommen, dass es sich als seine Handlung werden zur Ausrichtung auf den Schöpfer ausgerichtet sein. Deswegen sagte er und ordnete an, als sie arbeitet, sich beschäftigt mit Torah und mit Wort, dem Boden, genannten Hebräer, die Arbeit in Torah und mit Wort bedarf Diener sein für den Schöpfer. Ägypter bedeutet, wenn ein Mensch sich beschäftigt, körperliche Handlungen, denn in diesen Handlungen beschäftigen sich auch die Ägypter. Und nur wenn sie sich beschäftigen mit Torah und mit Zvot, heißen sie Hebräer. Und du siehst an den Steinen, dort Steine werden sie liefern. Das, wenn der Mensch sagt, er möchte verstehen, was er tut, das heißt, zu welchem Zweck er sich beschäftigt mit Torah und mit Zvot, wenn er ein Junge ist, das heißt die Orientierung des Gebens, das ist das Menschen, wenn man verlangt es, wenn er sich beschäftigt im Torah und Mitzvot, dann bringt ihn zu Tode. Gibt ihm keine Lebenskraft oder Kräfte, sodass er seine Arbeit beendet. Wenn es ein Mädchen ist, das heißt die Absicht weiblich ist, das heißt eine Ausrichtung des Empfangens, dann lebt sie. Du kannst ihr Stärke geben, Vitalität, denn dieser Mensch will nicht aus Ägypten heraustreten und wir brauchen keine Angst haben vor ihm. Deswegen kannst du ihm helfen. Lass ihn tun, was immer er will, selbst wenn er in allen Arten von Rezession sie denn ganz sicher wird er mit uns bleiben in Ägypten. Es gibt keinen Grund, umsonst zu arbeiten, denn er ist uns einer von uns sowieso. Aber wenn er ein Junge ist und seine Absicht dadurch darin besteht, zur Arbeit des Schöpfers zu arbeiten, nicht für sich selbst, dadurch kann man belohnt werden, der Retter Israels zu sein, nämlich Moses, wie unsere Weisen sagten, die Ausdehnung von Moses in jeder einzelnen Generation. Und wenn er belohnt ist mit der Eigenschaft von Moses, genannt Retter Israels, dann werden wir sie herausführen aus Ägypten. Deswegen müssen wir von vornherein sehen, um ihn abzuhalten von einem Zustand, wo er entsteht, aus Ägypten, ausgeht aus Ägypten. Aber wie können wir wissen, dass er arbeiten wird aus Ägypten des Gebens, weil es immer noch unter den Ägyptern das ist für sich selbst und nicht in der Ausrichtung des Gebens. Aber jetzt will er belohnt werden damit und sie sagten darüber, er gab ihnen ein Zeichen, Mann, Gesicht nach unten, weiblich Gesicht nach oben, denn Angesicht und Rückseite, das werden in der Methode einfach im Studium der Zinsferot, wenn sie einen Mensch von hinten sehen, wissen sie nicht, ob dies der Mensch ist, von dem wir das denken. Es könnte auch ein anderes sein und wir uns täuschen. Aber wenn er seinen Freund sieht von Angesicht, hat er ja keine Zweifel. Deswegen, wenn sie etwas, das sie vollkommen mit Intellekt, mit Sicherheit verstehen, und keinen Fehler zu machen, dann heißt das Angesicht. Was das nicht klar ist im Verstand, heißt Rückseite. Deswegen als Angesicht heißt Wissen, wenn er dem Schöpfer dienen, nur in der Weise des Wissens. Das heißt, sein Gesicht aufwärts gerichtet in Wichtigkeit, und wichtig ist ihm, ist das Wissen und Rückseite nur Angesicht. Von der Perspektive des Intellekts hat er, kann er beide Wege gehen, und das für ihn der niedrigen Wichtigkeit, deswegen ganz ein Zeichen, wenn er weit zum Zweck geht, die Arbeit aus sich ins Geben zu gehen, dann ist sein Angesicht nach unten gerichtet, wenn wissend der weniger in Wichtigkeit ist, seine Rückseite oben, das heißt, Glaube für ihn ist in höherer Wichtigkeit, das ist ein Zeichen, dass ein Junge werden möchte, ein Gebender werden möchte, deswegen bringt ihn zu Tode und stört auf jede Weise, wie er nur könnt. Es gibt keinen Zweifel, er wird belohnt mit der Eigenschaft von Moses, der der Retter Israels ist, der sie aus Exil in Ägypten herausführt und eintritt ins Land Ägypten, den Palast der Kdusha, der Heiligkeit. Das ist die Bedeutung von, und ihr werdet meine Rückseite sehen, das heißt Glaube, aber das Angesicht soll nicht gesehen werden. Mit Wissen werdet ihr mich nicht erlangen können. Und Pharao ordnete all sein Volk an, das heißt, er wissen heißt nicht voll der Nation, der Retter Israels geboren werde, ob von Ägypten oder Israel, da jeder Mensch eingeschlossen ist mit körperlichen Handlungen, genannt die Ägypter. Die Ägypter ebenfalls sind beschäftigt mit körperlichen Handlungen, deswegen ist die Arbeit des Menschen, heißt dann Ägypter. Wenn er sich beschäftigt in Handlungen von Torah und Mitzvot, dann heißt es Israel. Dann sagt er, weiß nicht, von welcher Eigenschaft ein Mensch belohnt wird, mit der Eigenschaft von Moses, heißt der Retter Israels. Das heißt, es könnte sein, dass wenn ein Mensch sich beschäftigt mit Körperlichkeit, aber als seine Absicht sind in der Ausrichtung es gibt, und auch während der körperlichen Handlung ausfällt, kann er belohnt sein Eigenschaften der Retter Israels. Deswegen, wenn er sich beschäftigt in körperlichen Handlungen, achte auf ihn, denn es ausrichtet in der Ausrichtung des Gebens, heißt männlich. Schick ihn in den Nil. Lass ihn nicht aus, beschäftigt sein mit körperlichen Handlungen zum Zweck des Schöpfers. Das heißt, ein Sohn. Und jedes Mädchen halte lebendig, nur wenn die Absicht ist, der Ausrichtung des Empfangens, kannst du ihm Vitalität und Stärke geben, die körperliche Handlung auszuführen. Aber wenn er ein Junge ist, dann kann er belohnt werden, selbst zu jener Zeit der Eigenschaft von Moses, genannt der Retter Israels, um ihn zu erlösen vom ägyptischen Exil und einzudringen in das Land Kdusha, Heiligkeit.
Shilot.
Er fragt Fragen.
Ken.
Ja. Yeah.
Was bedeutet
es, ein Junge geboren wird im Menschen? Chav sagt, geboren, ja, im Menschen, ein Junge ist geboren im Menschen. Was bedeutet es, und dann bringt er ihn um? Unterschied zwischen Tier und Mensch ist... ist in Seder Pesach von Balasulam, sagt, der Vorteil des Menschen über das Tier ist, dass im Menschen sind Verlangen nach Spiritualität erwecken. Wer es nicht wegen Verlangen nach Spiritualität will, kann sie nicht unterscheiden zwischen Dienern des Schöpfen, die nicht dienen. Denn wir alle sind, werden als Tiere bezeichnet. Und nur diese Erweckung, die Menschen erwacht, um Schöpfer zu dienen. Diese Erweckung, diese weckt das Geschöpf, wendet das Geschöpf, das Tier, erhebt ihn auf die Stufe von Adam, dem Menschen. Das ist der ganze Unterschied. Ägypten, nämlich ein Zustand der Spiritualität vorweg geht. Das ist diese Öffnung, die durch die durchgehen muss, und dann dringst du ein Spiritualität. Alle dringen also ein in Ägypten, und dann beginnt die Klärung, sich vorzubereiten auf die spirituelle Stufe. Also was ist einzigartig an Ägypten? Dass das Ego wächst. Und ein Mensch möchte die ganze Welt verschlingen. Und danach fragt er, was ist der Sinn des Lebens? Und er wird verrückt, indem er sucht, bis er beginnt zu sehen, wo kontrolliert ihn das Ego, wo sucht der Pharao, wo dient der Pharao, und er stimmt dem nicht zu und will dem Schöpfer dienen, aber er kann nicht. Und dann schreit er auf und fordert bis zum Punkt, wo er mit all seiner Anstrengung, wo er es ihm reicht. Mit all seiner Anstrengung. Und das heißt, das ist ganz Israel ächzte unter der Arbeit. Und dann bekommt er Schläge letztendlich. Mit Streben für die spirituellen Arbeiten. Er sieht, das funktioniert nicht. Das funktioniert einfach nicht, bis diese Forderung, dieses Aufschrei ausbricht. Also ihm hat wirklich richtigen Mangel, Verlangen danach. Und dann tritt er aus. Also, was fragst du denn? Das ist der Prozess. Ich möchte nur klären, Pharao ist in mir, er bringt um. Ja, jedes Mal, wo wir Handlung des Gebens ausführen, eine Verbindung, in einer oder anderen Weise denken, etwas tun. Wie viel solche Handlungen haben wir getan? Viele Jahre lang das. Wir sind in unserer Arbeit. Was geschieht als Ergebnis in der Zwischenzeit? Kein Nutzen. Und das ist tatsächlich sehr interessant. Wo sind unsere ganzen Anstrengungen? Denn nichts verschwindet doch. So etwas gibt es nicht, dass etwas verschwinden würde. Das Gesetz der Entropie, ich weiß nicht, wie ich du das heißt, Erhaltung, Energieerhaltungsgesetz, dass nichts verschwindet. Wir sind in einem geschlossenen Blase. Also wo sind meine alle Anstrengungen, wo sind meine Mängel, wo sind meine Sorgen, also wo ich mich kümmere, wo ich erfolgreich war, nicht erfolgreich war, verschwindet das plötzlich? Nein, es wird gesagt, alles wird angehäuft, was du getan hast, was die ganze Menschheit getan hat, im Laufe der Geschichte. Es häuft sich alles an. Es gibt solche Menschen, die Beschwerden, die Schwere des Herzens bekommen, dass sie dann dazu führt, herauszukommen aus Ägypten. Es gibt diejenigen, die das nicht, sie gehen weiter und gehen weiter, aber von Generation zu Generation häufen sie ebenfalls an. Häufen sie an, all diese Anstrengungen. Und das gilt für die ganze Menschheit, ohne Ausnahme. Wie er sagt, selbst eine kleine Laus, dass die etwas macht, alles häuft sich an in diesen einen großen Verlangen zu empfangen, das der Schöpfer erschaffen hat. Also findest du dann, wie findet man dann diesen Mose, der lebendig bleibt, am Leben bleibt? Er sagt, die Neigung, der gute Trieb im Schöpfer zu dienen, wirklich will es geben, dass du, dass du überhaupt was tun kannst in Ägypten, ist die Frage. Denn Moses, er wächst mit der Nation, mit dem Ausmaß, dass er die Menschen kontrollieren muss, steuern muss und führen muss. In diesem Ausmaß wächst auch er, denn er wuchs auf in Pharaos Haus. Das heißt, neben diesem Punkt, diesem Anfangspunkt, hatte er nichts des Dienes des Schöpfers, aber war vollkommen ein Ägypter, war ein Prinz. Das heißt, wer mal mehr Ägypter als alle Juden waren, als die Juden, die in Ägypten waren. Deswegen ist seine Arbeit ist harte Arbeit. Ja. Er muss das alles im Zehner finden. Darauf sagt er im Menschen und im Zehner. Im Zehner der Bedienung, dass du verbindest und dann von all diesen Dingen, die jeder hat, erlangst du eine Art von umfassendem Bild, und das ist vorzuziehen, auf so zu sein, dass jeder sich anstrengt, dieses Bild zu erschaffen, aber wenigstens muss es in, ist es in jedem klar. Muss in jedem klar sein, ja. Warum ist die Eigenschaft von Moses notwendig? Warum ist nicht der Schöpfer genug? Nein, Schöpfer ist der Schöpfer. Von Seiten des Menschen muss solch eine Eigenschaft geben, dass der Schöpfer wacht. Diese Eigenschaften zieht sie den Menschen heraus, von dem Zustand Tier zu sein, Adam zu sein, der Schöpfer zu sein. Moses ist Bina, es muss zwischen Malchut und Keter sein. Die Eigenschaft des Schöpfers, die sie einkleidet ist im Menschen von oben, wo der Mensch als Malchut sich verbinden kann, damit von unten, das ist Moses. Warum ist diese Verbindung notwendig? Er sagt, du kannst nicht verstehen, was zu geben bedeutet. Was bedeutet es, denk ans Geben, an was über Malchut ist, über deinem Ego? Du kannst es nicht. Woher kannst du das haben? Ohne Moses in jedem Einzelnen von uns werden wir niemals Diener des Schöpfers werden. Wir sind echt tierisch. Das unterscheidet doch den Mensch vom Tier. Aber wie können wir unterscheiden zwischen Moses und dem Schöpfer? Sagt, der Schöpfer ist, was wir versuchen zu entdecken. Moses, das ist in uns, eine Eigenschaft von uns. Der Schöpfer ist außerhalb von uns. Der Schöpfer bin niemals ich. Moses, das bin ich. Was bedeutet ich? Natürlich ist eine Eigenschaft, die ich erlange, durch das korrigierende Licht. Aber existiert in mir, ich arbeite damit. Eine Eigenschaft von Bina, die sich im Menschen befindet, wodurch ein Mensch korrigiert und sich heiligt, und dadurch so funktioniert es. Die Eigenschaft von Bina ist Vekut, richtig? Nein. Eigenschaft von Bina ist nicht Anhaftung. Denn Prina Bet, zweite Phase, ist nur Versüßung, ist nur Chassadim, Phase von Bina zusammen mit Malchut. In Erfolg gemeinsamen Arbeit gibt uns Prina von Keter. Dankeschön. Ah, hat's verstanden. Sergei aus Moskau fragt, was sind die Bedingungen, einzudringen nach Ägypten? Die Bedingung, einzudringen nach Ägypten, ist entweder Bereitschaft nach Verbindung oder Widerstand zur Verbindung. Entweder dafür oder dagegen. Aber nicht gleichgültig sein. Gleichgültig sein ist tierisch. Dennoch, diejenigen, die eindringen nach Ägypten, sind Söhne Jakobs. Das heißt, sie haben Vorbereitung, die haben von ihrer Vorväterstufen, Vorväter kommen herein, und dann beginnt die Ära der Söhne der Jakob in Gadlut, heißt Israel, So Israel ist eine neue Stufe, Söhne Israels. Neue Stufe in Israel. Können wir sagen, die die sich anstrengen in der Liebe der Freunde sind wie die Jungs in Ägypten. Aber ein Mensch, der nicht seinen Teil dem Zehner gibt, der nicht seinen Teil tut, er bringt sie runter, der bringt sie um. Also lass uns nicht so ernsthaft urteilen, aber wir sind noch nicht in diesen Zuständen. Lass uns nicht so urteilen, aber so klingt es doch, dass so ist. Ja, schnell. Warum bringt Pharao Moses nicht um? Er sagt, er kann nicht. Kann es nicht. Du kannst jemanden umbringen, der in Kontakt mit dir ist. Moses ist nicht in Kontakt mit Pharao. Er flieht das Haus Pharaos. Er kommt zu Pharao ohne Verbindung zu dem, was er vorher war oder wie es vorher war. Es ist ein Wunder, es heißt in der Midrash, er saß auf seinen Händen, spielt mit seinem Bart, hat seine Krone Pharaos auf sich gesetzt und keine simplen Dinge. Wenn die Weisen darüber sprechen, Chazal schreibt darüber, das sind die Geheimnisse der Torah. Aber wir sehen, dass er, wenn er zu Pharao kommt, er kommt, als ob er ihn nicht kennt und Pharao, als ob er ihn nicht kenne. Das heißt, was geschah, aber es gibt keine Großvater und Enkel. Also Stiefenkel oder sowas. Also er ist aufgewachsen im Alter 40 und dann ging heraus. Er gehört nicht zu Pharao, deswegen kann Pharao nichts mit ihm machen. Er kann ihn nicht umbringen, kann ihn nicht steuern, nicht beugen. Denn er kam heraus aus unter seiner Kontrolle. Das ist die Stufe von Malchut, das ist die Stufe von Bina. Sie haben keine Beziehung zueinander, sie gehören nicht zueinander. Auch Moses kann nichts daran tun, kann dem Pharao nichts tun. Nur durch den Schöpfer, der sie beide kontrolliert, kann er die Kräfte erwecken. Aber zum Beispiel, er ist nicht stärker als Pharao und Pharao ist nicht stärker als Moses. Was im ersten Teil, wo er noch im Haus Pharaos ist, warum ernährt Pharao ihn und weglässt ihn, erzieht ihn? Weil durch die Kinder Israels wird es verlangt zu empfangen. Reich wird es verlangt zu empfangen. Durch die Kräfte des verlangt zu, das also gibt in der Ausrichtung zu empfangen, ist ein großer Nutzen. Also ist gut zu integrieren mit dieser ganzen Geschichte und darin zu sein, das ist wichtiger. Also wie kann man die Geschichte verstehen von Josef beim Eintritt nach Ägypten? Rav sagt, ja. Wenn sie ihn umbringen wollen und so, was ist diese Geschichte? Vielleicht verhilft uns zu verstehen, wenn wir das verstehen. Rav sagt, ja, das denke ich nicht. Sie sehen, dass es noch unklar ist. Es wird später klarer. Von Anfang zum Ende. Von Anfang bis Ende. Es ist genug für uns, nur zu wissen,
dass wir
eine Gruppe haben. Wenn wir uns verbinden wollen und können nicht, ist ein Zeichen, dass wir im Eintritt nach Ägypten sind. Dass wir nicht wollen, wir entdecken unseren Widerstand. Aber in der Zwischenzeit sind wir noch nicht da, denn wir sind nicht genug davon angezogen. Wir sind nicht genug, wir sorgen nicht genug mit unserem Zähne, dass so verbunden sei, dass in so verbindet, dass wir beginnen, Pharao zu fühlen. Dr. Flair sagt, dem Moment, wo wir uns verbinden wollen und nicht können, ist das der Beginn des Eindringens in Ägypten. Raff sagt, ja, nehmen wir an. Was heißt, dass wir verbinden wollen? Wie drückt sich das aus? Raff sagt, das drückt sich aus, dass wir Offenbarung des Schöpfers wollen. Die Richtung ist vollkommen, die, genau dieselbe Richtung von Abraham und weiter.
Nun. Es gibt eine
Frage
aus
Frankreich. Er fragt es dann von Zehner, die Schwierigkeit haben, sich zu verbinden.
Es gibt Kufot.
Er sagt, es gibt verschiedene Phasen, in denen man Schwierigkeiten hat, sich zu verbinden. Und das ist, was die Tora uns sagt in diesen ganzen Geschichten von Abraham und weiter. Also Abraham und Lot. Und danach und dann mit verschiedenen anderen Problemen, mit den Quellen, Brunnen. Und dann Isaac auch mit den Brunnen, der Streit, den sie hatten mit Jakob. Und der Streit ist schon mit Esau. Das ist eine geklärte Reform des Streits. Also Menschen, wenn sie wollen, Verbindung erreichen möchten und den Schöpfer klären, in ihren Gruppen, durchlaufen verschiedene solche Zustände. Denk nicht, dass die Gruppe beginnt mit Ägypten, die Gruppe beginnt mit Abraham. Die ganze Geschichte, die Tora uns erzählt, von Anfang an, von Abraham weiter, es ist alles in einer Weise, dass Menschen möchten sich verbinden miteinander, um die Arbeit des Schöpfers zu erreichen und also in der Verbindung, um ihn zu entdecken, der Verbindung, um das tun zu können, durchlaufen sie diese Zustände. Deswegen fragt Abraham, was wird geschehen? Wo ist die Gruppe? Wo wird es dort Anhaftung geben? Der Schöpfer sagt, ja, du hast die reinsten Gefäße und deswegen musst du wenigstens einen Zustand erreichen, wo du fragst, okay, was ist als nächstes? Denn du kannst verstehen, was könnte es sein, mehr als das sein. Und wenn du zusätzlich Avyut bekommst, dann wirst du in der Lage sein, daran zu arbeiten und stärker Anhaftung zu erreichen, bis du nach Ägypten gehst. Es ist solch eine Phase, wo du bekommst so ein Avyut, das wird dann genug sein, genug für dich bis zum Ende der Korrektur. Also der ganze Prozess ist darüber. Das Einzige, worüber die Tora spricht, und es gibt nichts anderes, außer ein Mensch in dieser Welt eine bestimmte Anstrengung unternimmt, um sich zu verbinden, in die Form von Adam Arishon, um den Zerbruch zu korrigieren, die Sünde des Baums der Erkenntnis. Ja? Also in der Art und Weise, wie ich Frage verstehe, wie geht man mit dieser Unfähigkeit zu verbinden? Was können Sie tun? Rav sagt, ständig erwecken wir, was man tun muss. Ständig sehen wir, dass unsere Hände taub werden sozusagen, alles zu tun, was geschrieben steht, alles, was geschrieben steht, was wir tun, bringt uns zu einem Gebet. Das Gebet sollte wie gewöhnlich sein, das Gebet der vielen, für die vielen. Es gibt hier keine Tricks. Diese Dinge sind vor uns ausgebreitet, uns offen. Es gibt nichts, was wir hier tun können. Ich denke, okay, eine Weitererklärung. Ja, gibt es Shapiro. Wer? Ah, Sichon.
Sichon. Bitte, bitte, Sichon. Ja, vielen Dank. Er steht geschrieben, das ist eine des Textes. Es, im Verstand wird er mich nicht erreichen, aber nichtsdestotrotz, wir versuchen hier mit weiteren Klärungen und noch weiteren Klärungen und mit dem Verstand zu aktivieren, um über den Verstand aufzusteigen. Deswegen, man benutzt hier den Verstand trotzdem. Man sagt, nein, das ist nicht den Verstand, nicht den, den Verstand brauchen wir, um unsere Gefühle einzustellen. Der Verstand macht keine spirituelle Handlung. Die Gefäße sind Gefäße des Gefühls, das ist der Wunsch, in dem es Kraft und Akzeptanz gibt, und er fühlt, das ist alles Gefühl. Und der Verstand ist da nur, um Wünsche und Gefühle zusammen zu verbinden. Deswegen die Anstrengung im Verstand, das ist nur dafür gedacht, um im Gefühl zu arbeiten. Kiew, bitte. Guten Morgen, Raf. Folgende Frage. Wir sprechen über die Offenbarung von Aviyut auf jede Stufe, und zwar jedes Mal erneuert. Was kann ich... Wie kann ich zuversichtlich sein, dass ich auf der nächsten Stufe von den Freunden nicht weglaufen werde? Rav sagt, ach gut, wir haben das in den Artikeln von Rabash gelernt, dass jeder muss verpflichten, dass er alle hält. Jeder, indem wir erkennen, dass er sich trennt, dann schmeißen wir ein Seil, weil er sich selbst nicht erretten kann. Und wenn wir vernachlässigen, dann ist es nicht gut, weil dann schaltet sie den Schöpfer ein und gibt dem Menschen keine Möglichkeit, wegzulaufen. Sie müssen verstehen, dass jeder kleinste Abstieg, was ist ein Abstieg? Wenn ich beginne, die materielle Welt mehr als die spirituelle Welt zu schätzen, und das kann mich wegnehmen. Das ist wie ein Bach. Man kann mich einfach wegströmen. Das füllt mein Herz, das füllt meinen Verstand. Wir sehen, wie die Menschen da in die Materialität zurückkehren, und die Strömung nimmt ihn weg, und du kannst mit ihm nichts mehr machen, du kannst mit ihm sprechen, und hör dir gar nicht zu. Der will gar nicht zuhören, und auch wenn er zuhört, dann ist er nicht mehr in der Lage zu hören, und dann nur durch die Barmherzigkeit des Schöpfers hält der Schöpfer solche Menschen und gibt ihm keine Möglichkeit, komplett wegzulaufen. Und manchmal gibt es doch die Möglichkeit, wenn der Mensch einfach verlässt und wegläuft. Wir müssen da verstehen, dass jedes Mal, wenn wir vernachlässigen und unseren Freunden keine Möglichkeit geben oder diesen Rettungsseil nicht einreichen, auch beim kleinsten Abstieg. Es gibt keine, der sich selbst erretten kann. Also nur wir können wir den Freund retten. Und wenn wir das tun, dann ist das zugunsten von allen. Nicht so, dass ich die eine konkrete Freund gerettet habe, sondern ich rette die ganze Szene. Auf diese Art und Weise steigen wir auf. Das ist eine große Vernachlässigung in unserer Arbeit. Das müssen wir lernen. In Ordnung soweit? Ich lese aus diesem Artikel, dass derjenige, der seine Söhne tötet, das ist der Pharao in mir. Ich töte quasi in mir die Teile, die im Geben arbeiten wollen. Warum mache ich das? Ja, beantwortet, weil die Wichtigkeit der materiellen Arbeit ist, ein gutes Leben zu führen, ist dir viel wichtiger als die Eigenschaft des Gebens. Du fragst, warum? Also alles hängt von der Wichtigkeit ab. Wichtigkeit hängt von dem Einfluss der Umgebung ab. Aber nichtsdestotrotz, diese Söhne, sie werden in mir außen wegen dem Einfluss der Umgebung geboren. Und die Einfluss der Umgebung bringt immer dazu, dass sie solche Söhne haben. Und jedes Mal steigen sie hinauf. Und ich versuche sie zu sammeln. Und ja, zu der richtigen Absicht zu kommen. Aber nichtsdestotrotz, jedes Mal komme ich zu so einem, zu einer Stufe, zu Ende des Tages oder des Unterrichts, wenn ich das Ganze ruiniere und alles beginnt von vorne an. Er sagt, ja. Ja, aber warum? Das ist wie jedes Mal mich selbst zu ruinieren. Und was hat der Sinn dahinter? Er sagt, wenn du weiterhin so denkst, das würde dir helfen, aber zurzeit denkst du nicht so viel daran. Jetzt hast du daran gedacht. Und wieder. Unser Problem ist, dass jeder denkt, dass er in sich drinnen genügend Anstrengung unternehmen kann, dass es ihm für die Rettung reichen wird. Nein. Wenn ich denke, dass diese Söhne nicht für mich sind, sondern für die Freunde, für die Zähne, für die Gruppe, reich wird der Pharao in mir Schaden zuzufügen, wenn ich daran denke, dass diese Söhne nicht für mich sind. Wenn du dich so einstellst, dass es für den Schöpfer und um Genuss zu bereiten, dann wirst du erfolgreich sein. Es wird, als wenn die Freunde viel wichtiger sein werden als meine Spiritualität, als meine Gefühle, dann werden diese Söhne heranwachsen und werden dann nicht getötet werden. Er sagt, genau, weil deine Freunde, das ist in den ersten neun Sphärot. Ja, bitte. Da. Guten Morgen, Rav, liebe Freunde. Er schreibt hier, es kann sein, dass wenn ein Mensch sich mit der Materialität beschäftigt, dann seine ganze Absicht ist fürs Geben und auch dadurch, dass er sich mit materiellen Handlungen tut, kann er Spiritualität erreichen. Wie kann man das machen? Also vor allem jetzt in der Pesachzeit werden viele materielle Anstrengungen unternehmen, vor allem während des Tages. Er sagt, nun, und was ist das Problem? Ja, das ist die Frage. Wie kann man so eine Absicht halten, um den Zustand erreichen, den er hier beschreibt? Wie kann man das machen in den materiellen Handlungen? Er sagt, ob du alleine oder wenn du voll machst, ist egal, aber spirituelle Handlungen kannst du nur und ausschließlich aus der Verbindung in der Gruppe machen. Wenn das nicht aus der Verbindung in der Gruppe, dann schade, das ist keine spirituelle Handlung. Ja, aber hier spricht er darüber, dass während der Mensch sich mit Materialität beschäftigt, er sagt, ja, wie kann man so eine Absicht erreichen, dass auch über Materialität bist du in deinem Absicht zu geben, nicht nur während des Unterrichts oder Workshops, wenn du dich bemühst, aber auch die Handlung, die wir hier machen werden, zum Beispiel Matzambak. Er sagt, auch wenn du in deiner Arbeit arbeitest, kannst du zusammen mit der Gruppe innerlich sein. Halte sie fest in deinem Herzen. Ja, auch wenn ich jetzt in meiner Arbeit draußen bin und ich denke an die Zähne, das bedeutet, dass ich in der Absicht fürs Geben bin, auch während ich in materiellen Leben bin. Ich sage ganz genau, ja, stets permanent mit ihnen sein. Warum trennst du dich von ihnen? Naja, Gott behüte,
möchte gar nicht.
Wunderbar, ja, setze sofort.
Vielen Dank. Ja. Werde nicht kälter.
Rav, Moshe geht aus Israel zu Pharao über, er wächst dort heran und nachher wechselt er zurück zu Israel. Dieser Übergang, was bedeutet das genau? Machen wir das oder passiert das? Er antwortet, wenn der Moschee nicht aus dem Haus Israel wäre, dann würde er zu Binah nicht gehören. Seine vorherige Stufe war Binah. Wenn er im Haus Pharao nicht daran wachsen würde, dann würde er keine Verbindung mit Malchut haben, also mit dem Wunsch zu empfangen. Nach 40 Jahren ist er aus dem Haus von Pharao geflohen und wo er dann alles eingesaugt hatte. Und dann hat sein Punkt, also sein Binah-Punkt hat angefangen heranzuwachsen. Das sind die 40 Jahre, die er beim Yitro gewesen. Kommt er vom Yitro zurück und das werden wir noch lernen.
Und dann beginnt er vor dem Pharao stehen. Oder dann ist er in der Lage, vor dem Pharao zu stehen. Und sie geben, sende mal ein Volk. Und wir sehen hier, es sind solche Ausflüge von Malchut in Bina, von Bina, von Malchut in Bina. Denn, und da ist mir das passiert, dass es dann bedeutet Verbindung mit Malchut und Verstärkung. Das ist schon bereits eine Arbeit. Hier ist noch viele Kleinigkeiten. Natürlich, Pharao versteht und stimmt zu und unterstützt auch. Und er legt, unterstützt dabei auch. Der Wunsch, unser Wunsch zu empfangen. Wie oft wir darüber reden, dass er so schlimm ist. Und, aber von der anderen Seite, so wirst du empfangen, sehr schlau ist, und das ist die umgekehrte Seite von einem Schöpfer. In unserer Arbeit, was bedeutet das, dass der Moshe in das Haus Pharao wechselt? Wann, wenn er geboren wird? Genau, wenn er geboren wird. Moshe, es bedeutet die vorige Stufe, die zu Bina gehört. Ja. Er wird im Haus Levi geboren. Das ist die vorige Stufe und jetzt muss er auf der neuen Stufe heranwachsen. Ägypten, Mitzrayim, das ist ein Zustand. Also vorher, das war die Zeit von Avot, von den Vätern, und jetzt ist die Zeit von Söhne. Abraham, Isaac, Jakob, das sind die Väter, und jetzt, das sind die Söhne von Jakob. Ja. Das ist eine wirklich neue Stufe mit der neuen Aviut, und dann die alten Eigenschaften müssen sich auf der neuen Stufe verbinden. Und deswegen wird er ein Teil von Malchut. Er wird dann im Hause Pharao heranwachsen. Er muss sich anpassen, er muss dort heranwachsen. Aber er wird dann im Hause von Leviten geboren, auf der Stufe von Bina. Bitte. Ja, was bedeutet der Moschee in der Szene? Alle Helden, die wir in der Tora sehen, sie sind in der Szene drin und wir müssen sie offenbaren. Das sind die Eigenschaften. Keine von uns hat sie, aber in uns gemeinsam, wenn wir uns verbinden wollen, müssen wir diese Eigenschaften offenbaren. Auch Eigenschaften von Bilam, Balak, Abalek. All die negativen Eigenschaften, ja, oder negative Personagen, die müssen wir auch als unsere Klärungen, die der Verbindung entgegengesetzt sind, offenbaren, in uns, in der Szene. Alles drin. Okay? Gut. Ich wollte fragen, ob es Wichtigkeit diese Chronologie gibt von allen Ereignissen, die geschehen, Pesach, in diese ganze Geschichte. In der Geschichte von Pesach, Jan, du beginnst Pesach mit Rosh Hashanah verbinden, dann nein. Da bin ich nicht bereit, jetzt darüber zu sprechen. Nein, ich habe jetzt nicht über Rosh Hashanah gesprochen, ich spreche ausschließlich über Pesach. Die ganze Geschichte von Ägypten, natürlich ist das chronologisch, ja, wo beginnen wir? Wo beginnt Pesach? Wo fängt Pesach an? Von den Söhnen von Jakob? Wenn sie sich nicht verbinden wollen, das ist der Anfang von Ägypten. Und das hat angefangen noch vor dem Einzug in Ägypten, aber das ist bereits eine Vorbereitung. Vorbereitung der vorherigen Stufe. In der vorherigen Stufe muss eine Vorbereitung geben für die nächste Stufe. Ja. Und deswegen, warum erwähnen wir Abraham, dass dort eine Gruppe gab? Weil das sind Prozesse, die Ägypten vorkamen. Und dann waren sie auch in Ägypten, diese Fall. Abraham? Ja, Abraham hatte auch einen gewissen Eintritt in Ägypten. Ja, aber warum sind wir ausgetreten und wieder treten wir hinein? Rav sagt, jedes Mal auf der neuen Stufe. Ja, aber was gibt es in diesem Einzug, diesem zweiten Einzug in Ägypten, was es beim ersten nicht gab? Eine neue Aviyut-Stufe. Damals war Stufe von Aviyut nur für Gar, für die Reinigung der Gefäße. Ja. Ja, wenn wir eine Gruppe aufbauen und hineintreten und zur Offenbarung kommen, das reicht das nicht aus. Rav sagt, doch, ihr braucht nichts mehr. Ihr habt Vorbereitung für alles. Sogar aus dem ganzen Ägypten, für alles. Ihr, euch fehlt nur die Verwirklichung von Chibur und dann Gmar Tikun. Verbindung, das ist etwas, was man versteht, erkennt, dass, dass man korrigiert hat. Er sagt ja, natürlich. Dann, warum ist es unklar, was Verbindung bedeutet? Weil du das noch nicht gemacht hast, wo hast du denn das? Ich weiß nicht, das ist die Sache, das ist unklar, was wir zu tun haben. Zu beten. Zu bitten. Ich habe nichts anderes vorzuschlagen. Ihr habt alles außer den Wunsch zu bitten. Beten. Jeder für alle. Gib das Mikro weiter. Warum stellst du und wartest? Ja, siehst du, es steht wie ein kleines Kind und schreit, dass er vergessen wurde. Natürlich wird dann nichts passieren, weil er kein Chisaron offenbart. Hörst du? Gershon. Er offenbart kein Chisaron, deswegen steht er einfach so in dem Mikro wie ein kleines Kind und wartet. Und nachher wird er sich beschweren, warum klappt er nichts? Wenn er kein Chisaron offenbart, dann hast du kein Kli. Ja? Und es hat jemand in der A gestupst, in Abstups von hinten, und dann wird er schreien. Das bedeutet, dass der Geschrei von diesen Anstupsen viel höher ist als das Anstupsen vom Schöpfer. Dann kann er weiter warten. Na bitte. Sonders ist doch der Eigenschaft des Gebens, richtig? Er sagt ja. Sonders ist der Eigenschaft des Gebens, der vom Vater hinausgeht. In diesem Fall war es der Unterschied zwischen den Söhnen, die der Pharao am Anfang der Geschichte tötet, und den Söhnen, die er am Ende. Noch einmal, was ist der Unterschied zwischen den Söhnen, die der Pharao am Anfang der Geschichte tötet, und den Söhnen, die der Schöpfer am Ende der Geschichte tötet? Er sagt, wir haben dazu etwas, denke ich, dass es Söhne bedeutet, das, was der Mensch zur Welt bringt, das sind seine Absichten, seine Ziele, und wenn sie nicht in Ordnung sind, dann kommt er mit ihnen nicht ans Ziel. Und dann, ja, der Pharao sagt, zu erwägen. Ja, und deswegen steht auch, dass keine nur Söhne und keine Tochter. Wo haben wir das gelesen? Wann? Gestern? Heute haben wir darüber gelesen, ja. Also bei mir ist schon alles verdreht. Ja, okay, was ist der Unterschied zwischen dem, was hier passiert, und am Ende des Unterrichts, wo dann der älteste Sohn mit Hilfe vom Schöpfer getötet wird oder geopfert wird? Ah, das ist eine Plage. Ja, am Anfang der Geschichte Pharao tötet die Söhne, und am Ende der Geschichte tötet der Schöpfer die Söhne. Er sagt, welche Söhne er tötet? Ja, die ältesten Söhne in Ägypten. Von den Hebräern. Was ist der Unterschied? Beide sind Söhne, und beide sind die Eigenschaft des Gebens. Warum werden sie getötet? Söhne von Volk Israel, der Schöpfer will sie töten, und er tötet sie, weil er Angst hat, dass von ihnen der Messias kommen wird. Nun, danach kommt diese Plage Das sind die Wünsche, die von Pharao geboren werden, ja, die fürs Empfangen sind. Das sind seine Söhne, die noch fortgeschritten sind. Und in dieser Arbeitsweise in Ägypten gibt es keine Möglichkeit, noch voranzukommen, den Wunsch zu empfangen. Und deswegen werden diese Söhne getötet. Aber sie sind immer noch in der Eigenschaft des Gebens am Ende der Geschichte. Er sagt, nein, sie sind nicht in der Eigenschaft des Gebens, sie waren nie in der Eigenschaft gesehen. Das sind Söhne von Pharao. Ja, was bedeutet Söhne von Pharao? Söhne von Pharao, das sind die Absichten und meine Ziele, die ich zum Erfolg bringen will, mit Hilfe von meinem Wunsch zu empfangen. Ja, aber warum werden sie nicht als Tochter betrachten? Eine Absicht, das ist der Sohn und der Wunsch, die Söhne und der Wunsch, das sind die Töchter. Ja, aber die töten. Ja, das ist auch Absicht. Absicht, dass ich mit Hilfe meinen Wunsch zu empfangen erfolgreich werden kann. Und es gibt sowas nicht. Ägypten kam dabei zu Ende. Also es gibt im Wunsch zu empfangen keine Zukunft und somit kommt die ganze Geschichte von Ägypten zu Ende. Ich hätte nicht gedacht, dass es so eine Frage erweckt. Interessant. Dann, was sind die Tochter in Ägypten, die man hinterlässt? Das sind Wünsche, die sich vermehrt haben. Das sind keine Absichten. Tochter, das ist keine Absicht. Absichten, das sind nur Söhne und das ist der Unterschied zwischen Mann und Frau. Ja, aber das sind Tochter Israels. Das ist nicht fürs Geben. Er sagt, ja schon, aber sie kann nichts machen. In Ordnung soweit? Okay. Ich bin bereit, diese Fragen zu beantworten, weil ich hoffe, dass ihr näher kommt zum Zustand, in dem diese ganze Geschichte in unserem Wunsch, in der Beziehung zwischen uns gefühlt und wahrgenommen wird, dass das alles zwischen uns geschieht und passiert. Ja, Ephraim, bitte. Raff, wir müssen ja alles, was wir lesen, das sind alle Kräfte in uns drin. Wir müssen, wie Sie sagen, verstehen und klären, was sind diese ganzen Pharao und Schöpfer und Moschee. Ich sagte richtig, das alles wird sich mir das erklären, aber zumindest zu fühlen jetzt an dieser Stelle, dass das alles in uns ist. Okay, sagt der Freund. Jetzt haben wir unsere Zähne, die auch aus unterschiedlichen Eigenschaften besteht. Nun, meine Arbeit ist meine Arbeit in der Zähne, um mich dann richtig mich richtig auszurichten. Noch einmal. Also die Eigenschaft, die ich in mir merke und ich versuche wirklich innerlich mit diesen Sachen zu arbeiten, um zu erkennen, dass ich dann richtig mit den Sachen arbeite, ist dann die Szene, das ist auch eine Sammlung von Eigenschaften, zum Beispiel aus dem Zentrum der Zähne, das ist der Ort, nachdem ich mich meine Absichten richten muss, in denen ich zum Beispiel, die ich dann vielleicht falsch verstehe. Also kurzum, in der Zähne klärst du alles, was du zum Schöpfer hast. Mit dem Schöpfer hast du keine direkte Verbindung. Und dadurch, dass du mit der Zähne verbindest, verbindest du dich mit dem Schöpfer. Und alles, was du ihm geben möchtest, gibst du dem Schöpfer. Und dadurch, dass du durch sie bekommen möchtest, bekommst du von Schöpfer. Das Ganze, also die Zähne, das ist dein Adapter zum Schöpfer. Nun, was wir dann jetzt zu tun haben, im Prinzip, das ist jede Erscheinung hier, mit der müssen wir dann innerlich betrachten, Meine Pharao, was ist diese Kraft? Er sagt, nein, arbeite nur an der Verbindung. Arbeite nur an der Verbindung und dann ist der Schöpfer. Das ist alles, was du brauchst. Und der ganze Rest wird sich klären. Ja, beginne nicht dir vorzustellen, in dieser in deiner Verbindung all diese Helden von Ägypten. Ja, aber das muss in uns offenbart werden. Er sagt, am Ende wird er sich offenbaren. Aber jetzt ohne deine Vorstellung, wo das ist und wo dies ist. Hinter dir gab es noch jemanden. Ich kann mich an diese Geschichte von Ägypten gar nicht erinnern. Er sagt, gut, was du nicht erinnern kannst, das ist für uns jetzt nicht relevant. Weil ich bin mir ganz sicher, dass das ganze Welt diese Geschichte gelesen hat. Was möchte ich vorstellen, dass wir hier lesen? Wir haben gefragt, ob das möglich ist, das also Tora zu lesen, diese Geschichte von Ägypten. Er sagt, sei, haben wir keine Zeit dafür. So. Aus Astana die Frage, wir werden wissen, dass wir in Ägypten eingezogen sind. Wir kennen das dadurch, wenn wir für uns verbinden wollen und es nicht schaffen. Aber wenn wir uns verbinden wollen, wirklich, durch diese Explosion der beiden Kräfte, offenbaren wir die sieben volle Jahre, diese sieben hungrige Jahre und alle Prozesse, die mit uns geschehen. Weil die Prozesse, die in der Tora beschrieben sind, werden wir erkennen, wo wir in diesen Prozessen sind. Diese werden wir einzeln spüren. Ja, bitte. Sie haben gesagt, dass all das in der Szene ist. Wie kann man da richtig vorzustellen, diese Geschichte und alle Protagonisten, Protagonisten, habe ich ja erzählt. Wir wollen uns nur verbinden und wenn wir uns danach streben, im Zentrum der Szene zu sein und dort Verbindung mit dem Schöpfer zu offenbaren, wenn wir danach streben, brauchen wir nichts anderes. All die Sachen werden sich auf dem Weg offenbaren. Auch wenn das Ägypten bezeichnet wird und was ist der Pharao und was ist dann seine Erscheinung, inwiefern er dagegen ist und dagegen wird der Schöpfer sich und seine Israels offenbaren. Alles, was in der Tora beschrieben ist, du wirst offenbaren. Und jetzt lernen wir, um das Licht anzusehen, welches die Welt zurückführt. Wir klären Kleinigkeiten. So, er sagt, jetzt klären wir nur diese Sachen, damit sie uns dann näher und verständlicher werden. Aber in der Tat werden wir dann klären, wenn wir nach der Verbindung streben. Das ganze Ägypten, das ist eine Offenbarung, wenn wir keine Verbindung wollen. Und Wünsche dazu kaufen und bereit sind, mit geschlossenen Augen auszusehen. Nur für die Verbindung. Wenn die Verbindung so teuer wird und so wichtig wird, dass das ganze Leben uns unwichtig werden, weil der Pharao gibt ja alles. Ja, nun, wenn Sie sagen, dass die ganze Szene in mir ist, gibt es so eine Regel, wenn man dann, nachdem man arbeiten kann, um zu merken, dass die Szene in mir ist und oder draußen, er sagt, nein, das kommt allmählich. Das ist wie in unserer Welt. Du siehst, dass da ein Fötus zum Beispiel Mutter heranwächst und dann kommt raus. Ja, was für einen Übergang gibt es hier in der Geburt des Menschen? Genauso sind auch wir. Wenn wir danach streben, nahe zueinander zu sein, werden wir fühlen, dass wir im Mutterleib des Schöpfers sind. In Mutterleib von den Imaela, höherem Mutter. So, wir lernen, Iburin, Ikamuchin, Pazufin. Ja, warum?
Ken?
Ja, Aber Moment, das ist nicht fair. Das wird sich alles von alleine offenbaren. Ja, aber was bedeutet dann zusammen? Was bedeutet zusammen zu beten? Zusammen zu beten, das bedeutet, wenn wir uns alle zusammen verbinden, 10 Freunde, und für uns ist wichtig, uns in einem Herzen zu spüren und dass wir in der gegenseitigen Fürsorge sind und bis wir dann in so einem Mix nicht offenbart haben, so eine Mischung, dass unsere Wünsche zum Schöpfer, wie wir ein Wunsch sind, unser Aviut, das ist auch ein Aviut. Wir beginnen, also so wird ein Parzuf gebaut. Da gibt es zwei Sachen, auch Kalelut, Vereinigung von allen und von jedem Einzelnen, und hier gibt es auch die Handlung der Trennung von jedem Einzelnen, aber das ist nach der Vereinigung. Sie haben jetzt über die alle gesprochen, wir gesagt haben, wir 10 Freunde zusammen, was sind diese 10 Freunde zusammen? Das ist egal, das ist die Sache, auch wenn du 2 oder 3 hast, das könnte auch als Zehner benannt, du wirst sie als Zehner wahrnehmen. Das ist einfach also ein spiritueller Aufbau, der sich offenbaren muss. Ja, aber bevor ich dann fühlen nur erreichen werde, was bedeutet das Zehner? Oder soll ich diese Zahl gar nicht betrachten? Was bedeutet zusammen in unserem Zustand? Nicht, wenn ich fühlen werde. Zehner, die in mir ist. Jetzt, Dachlis, heute, was bedeutet das? Er antwortet, ich verstehe jetzt, dass ich einige Freunde habe, die so wie ich wollen. Aber sogar nicht nur ein paar, ich habe ein paar Hunderte oder Tausende sogar, die so wie ich sind. Sie wollen sich verbinden, um in der Verbindung den Anfang der neuen spirituellen Stufe zu erreichen. Weil spirituell bedeutet, um zu geben, wenn wir uns und unser Ego verbinden, kommen wir zum Zustand, der heißt geben über das Empfangen. Und geben über das Empfangen von jedem, werden wir diese Stufe des Gebens erreichen. Das ist ein spiritueller Zustand. Und dann zusammen mit ihnen arbeite ich an diese Klärung. Ich bemühe mich, ich versuche, weil sie in der Lage sind oder nicht, inwiefern sie hören oder nicht hören, tun, verwirklichen oder nicht verwirklichen, tun oder nicht tun, ich weiß es nicht, auch wenn sie alle schon sprechen können. Ich mache das einfach. So wie Rabbi Yossi ben Kisma. Hauptsache, dass es etwas zwischen uns gibt. Wir sind zusammen, wir sind im Prozess. Freunde sind bereit, sich zu investieren. Und die Tatsache, dass sie bereit sind, weil sie hier um 3 Uhr morgens hier sitzen und nicht im Bett liegen. Und das reicht völlig aus. Das reicht. Es reicht für mich völlig aus, dass ich mir vorstelle, dass ich meine Grenzen hinaustrete und handle, so dass ich sie verbinde.
Dass ich mich anstrenge, das ist schon richtig, aber im Endeffekt gelangen wir zur Frage, heißt es, ihr betet nicht für gemeinsam, sondern nur für dich selbst. Wie geht das anders? Rav sagt, na, bete für sie. Das ist klar, sagt Moshe. Rav sagt, okay, mehr als das brauchst du nicht, tu einfach. Moshe sagt, aber sie sagen doch, dass wir nicht gemeinsam beten. Rav sagt, wenn du für sie betest, wirst du sehen, wie sehr sie anfangen, genau dasselbe zu tun. Ja?
Kiew.
Rav, скажите, вот для того, чтобы прийти к объединению, мне достаточно молитвы за товарищей, участия в наших...
Rav, sagen Sie, um zur Einheit zu gelangen, genügt mir einfach nur das Gebet an den Schöpfer und die Teilnahme an unseren Aktivitäten, oder müssen wir uns auch auf einfache Weise verbinden? Oder genügt einfach nur unsere Teilnahme und an den Aktivitäten und Verbindung für die anderen? Und das Gebet für die anderen. Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll. Wir sind in Zuständen, die wir machen Zustände durch, die nirgendwo anders von Kabbalisten aus beschrieben wurden. Wir müssen besondere Verbindungen finden, die charakteristisch sind für unsere Zeit. Wenn wir jetzt zum Beispiel Freunde in Sibirien sehen oder Freunde, die sehr weit voneinander entfernt sind und virtuell verbunden sind, sagen wir in Moldawien, Sie sind weit voneinander entfernt. Was wir tun müssen, ist, wir müssen uns bemühen, uns zu verbinden und aus. Nun, jeder soll an die Freunde denken. Wir integrieren uns in einen Stoff, in ein Material, wir lernen einen Stoff, einen Unterricht. Der Schöpfer kümmert sich um uns. Also brauchen wir ein wenig persönliches Investment von jedem Einzelnen. Versucht im Laufe des Tages die ganze Zeit nur an die Freunde zu denken. Ich existiere nur für sie. Genauso wie eine Mutter nur an ihre Kinder denkt, an ihre Babys denkt. Sie denkt die ganze Zeit nur an sie. Sie selbst existiert nicht. Die Rechtfertigung für ihre Existenz ist, dass sie Babys hat und sie diese großzieht. Und wenn sie keine Babys hätte, dann würde es sich nicht lohnen, für sie zu leben. Es gäbe nichts wofür. Ich wollte Sie fragen, wir lernen eigentlich, dass Moses, nachdem er den Ägypter getötet hat, in die Wüste geflohen ist. Und die Frage, die hier erwacht, ist, warum gerade in die Wüste? Und gab es keine andere Länder, in die er hätte fliehen können? Und was ist die Wüste im Spirituellen? Rav sagt, ich weiß nicht. Also andere Länder. Also Moses tötet den Ägypter in sich. Das ist quasi der Ägypter ist ein Teil Pharaos. Also das heißt seines Willens zu empfangen. Und der Pharao erhebt sich gegenüber Moses, um ihn zu töten. Also einer steht gegenüber dem anderen und Moses hat keinen anderen Ausweg, außer von Pharao zu fliehen. Neben dem Pharao, in der Anwesenheit des Pharaos, ist alles gut. Außerhalb des Pharaos gibt es weder für im Materiellen noch im Spirituellen etwas, weil auch die Spiritualität vom Pharao erhält. So wie Pharao gefragt hat, wodurch werde ich wissen, dass sie das Land erben werden? Und man hat ihm gesagt, sorg dich nicht, du wirst deinen Pharao haben. Das heißt, wenn ich mich über meinen Pharao erheben werde, dann werde ich die Anhaftung an den Schöpfer erlangen. Und genau dasselbe ist doch hier. Er tötet den Ägypter. Pharao erwacht, er hat keinen anderen Ausweg, kann sich über Pharao nicht mehr erheben, diesen nicht mehr überwinden und das, was er fühlt, ist, dass er kein Leben hat. Weder im Spirituellen noch im Materiellen kann er irgendetwas erhalten. Deshalb heißt sein Zustand Midbar, also Wüste. Bis er dort einen Brunnen findet und zu Itro gelangt und durch Itro dann wieder zurückgelangt zum Pharao. Amnon sagt, wenn ich das jetzt auf mich ummünze, das heißt, wenn ich einen Teil meines Willens zu empfangen töte, fliehe ich dann in die Wüste oder in den Zehner? Rav sagt, das weiß ich nicht. Sieh die Torah nicht als dein Arbeitsprogramm. Warum nicht? Du hättest noch nicht genauso exakt umzumünzen ist. Zu unserem Bedauern bist du noch nicht Moses. Das wird schon sein, aber momentan noch nicht. Deshalb schau noch nicht auf die Torah und versuch das so umzusetzen. Ich weiß, dass du ein Techniker bist und du die Handlungen gerne, Aktivitäten gerne gemäß der Reihenfolge machen möchtest. Ja, man fragt, aber ist das nicht eine Eigenschaft, die im Menschen ist, die Eigenschaft von Moses? Rav sagt, nein. Die Arbeit in uns ist nicht in Arbeitsprogramm, so wie du das sehen möchtest, sondern in Hingabe, wenn du deine Augen schließt und so einfach gehst. Und das ist die exakteste Umsetzung. Warum? Weil du dem Schöpfer folgst und nicht deinen Antrieb, deinen Trieben. Amnon fragt, das heißt, wenn mir etwas passiert, muss ich mich dem Zehner anheften? Rav sagt, das ist das Allersicherste. Schön, okay. Okay, da ist der letzte Störenfried. Ja, er fragt, kann der Mensch allein in nach Ägypten gelangen, wenn er in einem Zehner ist? Rav sagt, gesprochen wird nur über die innere Empfindung des Menschen. Es kann sein, dass du dich bald in Gematikun fühlen wirst. Wer weiß. Gesprochen wird über die Innerlichkeit. Das, was dir zusteht, die Gebühr, das wirst du fühlen. Er fragt eine weitere Frage. Sie haben erklärt, dass Pharao auf Moses hört. Es gibt viele Gewinne. Also es gibt die Absicht zu empfangen, plötzlich kommt etwas Gegenteiliges, die Absicht zu geben. Warum ist das nützlich? Rav sagt, kannst du uns mal darstellen, welchen Gewinn die Welt von den Juden hat? Rav sagt, das ist nicht ganz bekannt und ich möchte auch nicht wirklich darüber sprechen. Aber eigentlich alles, die Welt hat alles von den Juden bekommen. Weil das höhere Licht, das sich durch diese Kelim von Binah zu Malchut ausbreitet, eigentlich alles bringt. Dem Beginn aller Glaubensrichtungen, Religionen, Kenntnissen, Wissen, alles. Das heißt, alles, auch Essen, Familie, Sex, Geld, Macht und Wissen, das heißt, alle materiellen Sachen werden erhalten durch das höhere Licht, das von oben kommt und auf die lebende Stufe wirkt. Dies entwickelt die menschliche Stufe. Und woher kommt das? Das kommt durch den Aspekt der Absicht des Gebens von Israel. Und deshalb gibt es das Licht, das sich entwickelt. Schaut dir das den Wind zu empfangen an. Wie sehr entwickeln sich die Tiere? Im Laufe von Jahrtausenden gibt es vielleicht leichte Veränderungen, weil sie den Menschen nahe sind. Der fragt, das ist ein reiner Wille zu empfangen. Eigentlich ein reiner Wille, entwickelt sich ein reiner Wille zu empfangen nicht. Er sagt, nein, weil er ist wie tot. Er ist tot, wie Staub. Er entwickelt sich nur, um die nächste Stufe hervorzubringen. Und wenn es diese nächsten vier Stufen gibt, also bewegungslos, pflanzlich, tierisch, sprechen, dann ist alles abgeschlossen. Und jetzt kommt dann nur noch eine Veränderung von oben nach unten durch Israel. Er fragt, also ist die Eigenschaft des Gebens notwendig für die Entwicklung des Willens zu empfangen? Er sagt, natürlich, selbstverständlich. Warum möchte der Pharao die Söhne Israels bei sich behalten? Wir haben genau dasselbe dann in all den Reisen des Volkes Israel gesehen in Europa, als man sie von einem Land, als man sie von all den Ländern vertrieben hat. Wenn sich das ist wie eine Gesetzmäßigkeit. Unsere Welt wäre ohne diese kleine Gruppe, die irgendeinen Bezug zum höheren Licht hat, ohne diese Verbindung zu diesem kleinen Volk würde sich unsere Welt nicht entwickeln. All das ist die Tendenz ist zur Absicht des Gebens, zur Dvekut, zur Anhaftung des Schöpfers. Wenn es diese Gruppe nicht gegeben hätte, keine Verbindung des höheren Lichtes mit Malchut, so würde sich Malchut nicht entwickeln. Deshalb werden wir als Problem in den Augen der Welt angesehen, weil wir die Welt zur Entwicklung bringen. Die Entwicklung gelangt zu ihrem Ende, zum Abschluss. Alle gelangen in eine gewisse Sackgasse, stehen an der Wand an und jetzt offenbart sich eine Weltkrise, eine globale Krise, von der man eigentlich nicht glauben konnte, dass diese sein konnte, wie diese sein kann, wo Historiker, Wissenschaftler zur Sackgasse gelangen. Und wer ist schuld? Natürlich wird man offensichtlich, ganz offen darüber sprechen, dass die Juden daran schuld sind. Und dann werden die Juden sagen, wir tun doch gar nichts, wir geben euch doch alles. Schaut euch an, Hightech, was für ein Hightech wir euch geben, GPS, verschiedenste andere Sachen. Also diese dummen Juden werden dann werden für gewöhnlich wieder denken, dass sie sich damit rechtfertigen können. Aber das ist wirklich Dummheit. Das ist eine mangelnde Kenntnis ihrer eigenen Aufgabe. Die Welt fordert es überhaupt nicht. Was stopfst du das den Leuten ins Gesicht? Ja, er fragt, also wenn wir darüber sprechen, dass der Wille zu empfangen zum Ende seiner Entwicklung gelangt, also was eigentlich zum Ende der Entwicklung gelangt ist, ist diese Methode der Juden in der Absicht des Gebens zu arbeiten. Das heißt, das, was sie jetzt getan haben, bis jetzt, das ist zum Ende gelangt, nicht der Wille zu empfangen. Ist das richtig? Also ich versuche das bloß zu verstehen, was Sie gesagt haben. Wir sprechen über den heutigen Tag, über den jetzigen Augenblick. Bis zum heutigen Tag sind wir zu einem Zustand gelangt, wo wir die höhere Stufe des Lichtes mit Malchut verbunden haben und Malchut sich bis zum Ende entwickelt hat. Sie macht alle möglichen Zustände schon durch, die wie ein Krebs und frisst sich bereits selbst auf. Er fragt, und wer sich da in diesem ganzen System nicht mehr weiter bewegt, das ist Israel, der nicht den nächsten Schritt geht. Aber man sagt, das ist wie in der Geschichte Ägyptens. Jetzt ist das Problem. Also am Anfang haben die Juden Ägypten all die Güte gegeben, all das Gute gegeben, und danach entwickelt sich das zum Bösen, zum Schlechten, weil diese Eigenschaften anfangen, Malchut zur nächsten Stufe der Entwicklung zu bringen. Das ist wie eine Frau, die nicht in der Lage ist, zu gebären. Stell dir vor, also das Kind zu gebären. Was würde mit so einem Embryo passieren? Das ist der Zustand von Israel und Ägypten vor der Geburt. Gerhard fragt also, Sie haben vorher gesagt, dass man zwischen Israel und Ägypten entweder in einem Widerstand sein muss oder in Bereitschaft. Ich glaube, sagt ja, nicht, aber das bedeutet nicht, dass wir in einem Widerstand sein müssen, sondern wir müssen in einem Willen nach Verbindung sein und fühlen, dass wir das nicht können. Gerhard fragt, wie kann ich aber ständig in so einer Bereitschaft sein? Er sagt, Josef ist der Gerechte und ich verstehe, dass ich so sein möchte und wir verstehen, dass wir all diese Eigenschaften von den Söhnen Jakobs haben, und die nicht wollen und die das Gegenteil von Josef wollen. Wie können wir diese Eigenschaften bezwingen, damit Josef über sie herrscht, damit die Verbindung das Wichtigste ist? Gerhard fragt, deshalb muss jeder an Josef festhalten? Ich glaube, sagt ja. Und wenn man diesen Weg nicht will, dann auf dem Weg der Leiden. Josef gelangt nach Ägypten und sie kommen ausweglos und verbinden sich damit ihm. Gerhard fragt, das bedeutet das dann ständig in einer Spannung zu sein, sich ständig darum zu sorgen? Gerhard sagt, warum soll das in Spannung sein? Gerhard fragt, weil es keine Geringschätzung gibt, keine Gleichgültigkeit. Rav sagt, wenn du in einer Gemeinschaft bist, die gemeinsam so denkt, dass man zur Verbindung gelangen muss, dann wirst du das Gegenteil der Gleichgültigkeit haben. Wenn du an die Verbindung denkst, wird es dir gut gehen. Und wenn du diese Verbindung vergisst, wirst du zittern und wirst fragen, wo bin ich? Also müssen wir wieder Ravut haben. Geht es wieder um Ravut, fragt Gerhard. Rav sagt, super, das wird sich bis Gmar Tikkun nicht ändern.
Ravut wird sich...
Wie kann man das erklären, dass ich mich um meine Freunde wie neun Babys kümmern muss? Rav sagt, du musst dich um sie kümmern, weil ihre Spiritualität von dir abhängig ist. Das ist deine Sorge.
Ken, Kadima.
Der letzte, bitte. Ich möchte die Frage von Amnon wiederholen. Und ich habe in meinem Heft von Pesach gesehen, dass ich in letztes Jahr schon diese Frage stellen wollte. Also die Aufgabe. Also es erscheint so, dass die größten Enthüllungen Israels in der Wüste sind. Rav sagt er richtig. Was ist nämlich die Wüste? Das ist dann, wenn man nichts zum Leben hat, nicht zu essen, nicht zu trinken, niemand hat, keine Unterstützung, keine Freunde. Der Mensch fühlt sich so, als würde er austrocknen. Der Schüler fragt, also was ich fühle, ist, dass ich im Zehner fast überhaupt nicht in einem Zustand der Wüste bin. Wir fühlen immer im Zehner, dass wir Arbeit haben, dass wir immer etwas zu tun haben. Rav sagt, super, wer hat dir gesagt, dass das nicht gut ist? Geht irgendwer in die Wüste in Freude oder freiwillig? Aus der Ausweglosigkeit flieht man. Man flieht aus dem Gefühl der Ausweglosigkeit. Frage, was heißt es, in die Wüste zu gehen? Rav antwortet, Moses möchte zum Geben gelangen. Im Hause Pharaos geht das nicht. Was enthüllt er? Was entdeckt er? Er stellt fest, dass durch die Eigenschaft des Empfangens, durch Malchut, durch Pharao, er nicht in der Lage ist, zum Geben zu gelangen. Also was soll er tun? Er trocknet aus. Es gibt nichts, ich kann nichts tun, denn mit all meinen Wünschen bin ich nicht in der Lage, zum Geben zu gelangen. Andere Eigenschaften des Gebens habe ich nicht. Was wird mit mir sein? Das heißt Empfindung der Wüste. Und in dieser Empfindung gelangt er zum Brunnen und findet dort die Töchter Itros. Frage, wie gelangt man zu dieser Empfindung der Wüste, wo man fühlt, dass man keine Möglichkeit hat, mal Pharao zu verlassen und dass man zu einem, seine Willen zu überwinden, wo man nichts hat. Wie mache ich das im Zehner? Rav sagt, Freunde, lasst uns Folgendes vereinbaren. Wir lernen Artikel. Ich bin bereit, jede Einzelheit im Artikel zu erklären, aber die ganze restliche weitere Arbeit muss jeder Einzelne in sich selbst machen. Wenn du seit dem letzten Jahr mit dieser Frage geblieben bist, dann bin nicht ich daran schuld. Es tut mir leid. Es ist gut, dass du eine Frage hattest, aber wenn du ein Jahr später noch immer zu dieser Frage zurückkehrst, musst du dich selber fragen, warum das so ist. Wir kommen zu einer Klärung, um allen zu zeigen, dass diese Klärungen im Menschen stattfinden müssen. Manchmal muss ich das so sagen, aber in so einer Weise die ganze Pesach-Broschüre zu erklären, das werde ich nicht tun. Ihr müsst über die Verbindung sprechen und nur über Arten der Verbindung.
237,
das ist in Rabash 1706 im Band 3, Mocha und Liba. Herz und Verstand. Der Aspekt Herz und Verstand. Der Wille zu empfangen drückt sich aus in Mocha und Liba, und indem der Mensch das korrigiert, damit dieser in der Absicht des Gebens ist, kann er die höhere Fülle erhalten. Und klären wir den Willen zu empfangen im Herzen. Herz wird als Wille nach Genuss bezeichnet. Wenn der Mensch seine Handlungen korrigieren kann, in der Weise, auf alle irdischen Genüsse zu verzichten, sodass er auf alle Genüsse, die keinen Nutzen dem Himmel bringen, dann wird er Genüsse erhalten, die nicht zum eigenen Nutzen sind. Und es heißt, und er sah, dass dort kein Mensch ist, und tötete den Ägypter. Und Rashi deutete, dass er gesehen hat, dass nichts Gutes aus seinen Handlungen hervorkommen wird. Das heißt, er sah, dass von diesem Ägypter, das heißt von dieser Handlung, keinerlei Nutzen sein wird. Und deshalb tötete er den Ägypter, indem er seinen Willen nicht füllte und das Erwünschte zurückwies. Und dies bedeutet, dass er die Handlung und den Gedanken dieses Ägypters tötete, die in seinem Herzen war. Und genau so ist auch der Genuss des Verstandes, dass er nur das tut, wenn er versteht, was er tut. Und in dem Maß, in dem er Sachen tut, die gegen seinen Verstand sind, zu welchen ihn sein Verstand verpflichtet, werden seine Leiden gemessen gemäß dem Widerstand gegen den Verstand. Und in dem Maß, wenn der Mensch gegenüber seinen Verstand geht, wird man ihm einen Verstand geben, der ihn zu all seinen Handlungen verpflichtet. So wird er sagen, dass er all das erhalten hat, um zu geben, weil er selbst bereit ist, auf seinen Verstand zu verzichten. Und dann ist er in der Lage, des Lichtes des Glaubens würdig zu werden, um zu verzichten, das heißt nicht für sich selbst zu erhalten. Und der Beweis dafür ist, dass er alles tun kann, auch wenn es gegen den Verstand ist. Und so ist er würdig und bereit, das Licht des Glaubens zu erhalten und kann sich sicher sein, dass seine Absicht die des Gebens ist. Doch wenn er nicht in der Absicht des Glaubens arbeiten kann, sondern nur das tun kann, was sein Verstand ihm vorschreibt, das heißt gemäß seinem Willen zu empfangen, bleibt er automatisch vor dem Zimtzum. Deshalb braucht man zweierlei Arbeit, in Mocha und Liba, im Verstand und im Herzen. Rav fragt, na, wie? Die Leute wollen das nochmals hören. Rav sagt, also Mocha und Liba. Der Wille zu empfangen drückt sich aus in Mocha und Liba. Und indem der Mensch diesen korrigiert, damit er in der Absicht des Gebens sein soll, wird er in der Lage sein, die höhere Fülle zu erhalten. Und klären wir den Willen zu empfangen im Herzen. Herz heißt Wille nach Genuss. Wenn der Mensch deshalb seine Handlungen korrigieren kann, auf alle möglichen irdischen Genüsse zu verzichten und sieht, dass es keinerlei Nutzen für den Himmel dafür geben wird, dann wird er in der Lage, wahre Genüsse zu erhalten, echte Freuden zu empfangen, wenn sie nicht zu seinem eigenen Nutzen sind. Und dies wird angedeutet im Vers, und er ging hin und her und sah, dass es keinen Mann gibt, und schlug den Ägypter und tötete den Ägypter. Und Rashi deutet, dass er sah, dass nichts Gutes aus seinen Handlungen hervorkommen wird. Und sieht, und er hat gesehen, dass aus all seinen Handlungen des Ägypters kein Nutzen hervorkommen würde. Und deshalb schlug er den Ägypter, indem er seinen Willen nicht erfüllte und zurückwies, was er wollte. Und dies wird so angesehen, dass er die Tat und den Gedanken dieses Ägypters getötet hat, welche in seinem Herzen eingeschlossen sind. Und das Vergnügen der Vernunft ist nur das, also was er versteht, wenn er was tut. Und in seinem Verstand, der sieht das, dass und wenn ihm sein Verstand nur vorschreibt, etwas zu tun, und er darüber schreibt, darüber geht, dann kann er sagen, dass er all dies nur bekommen hat, um zu geben, weil er selbst auf seinen Verstand verzichten würde. Und dann kann er des Lichtes des Glaubens würdig werden. Und er kann verzichten, weil er keine Absicht für sich selbst hat. Und der Beweis dafür, die Prüfung dafür ist, dass er Sachen tun kann, die gegen seine Vernunft sind. Und dann ist er fähig, das Licht des Glaubens anzunehmen und kann sich sicher sein, dass seine Absicht darin besteht, zu geben. Doch dies ist nicht der Fall, wenn er nicht im Glauben arbeitet, sondern nur das tut, was der Verstand ihm vorschreibt. Das heißt, entsprechend dem Willen zu empfangen. Und so bleibt er jedenfalls vor der Einschränkung. Und deshalb brauchen wir zweierlei Arbeiten. In Mocha und Liba. Im Verstand und im Herzen. Rav sagt, wir werden das wiederholen. Das ist kein Artikel, sondern das ist aus dem Band 3. Das hat der Rabash für sich selbst geschrieben. Weiters. Gut, gehen wir über.